Ich erzähle euch zuerst einmal was aus der Schule. Also, wir sind ja im festen Lauf auf die Karwoche zu und ich ziehe ja das beinhart durch. Ich mache ja nicht irgendein Blödsinn im Religionsunterricht, sondern bei mir müssen sie jetzt lernen die Karwoche und die Passionszeit und so weiter und so fort. Im Markus-Evangelium, wenn es interessiert, dritte Leidensankündigung ist Markus 10 und dann 11 bis zum Schluss ist die Leidensgeschichte und dann die Auferstehung. Und jetzt gibt's eine Sache, das haben sie jetzt analysieren müssen, haben sie im Großen und Ganzen auch gekonnt, dass ein Begriff immer und immer und immer wieder vorkommt, und zwar der des Tempels. Und jetzt waren also die Einstiegsgeschichten, Tempel, wo ist, was ist das überhaupt, wie schaut das aus, ich sage das dann eh noch gleich. Und dann eine ganz, ganz wichtige Frage, nämlich, wo ist Gott? Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. In der Tat mache ich das immer mit allen Gruppen beinhart, weil die so in das Bitschen lernen, die Leidensgeschichte Jesu. Es stellt sich auch heraus, dass sie es eigentlich sehr oft überhaupt nicht wissen. Jetzt wissen sie es und es interessiert sie auch, um das klarzumachen. Was unglaublich Spannende an der ganzen Geschichte ist, wenn du das immer wieder tust mit den großen Altersspanne, anfangen mit den 10-, 11-Jährigen und endest mit den 18-Jährigen, merkst du, das ist unglaublich spannend für mich, weil ich ja immer auch so stark an Psychologie interessiert bin, wie unglaublich groß die Entwicklungsschritte sind in einem Jahresabstand. Das ist unglaublich, wie jedes Alter seine ganz speziellen Dinge zu dieser Fragestellung, wo ist Gott, sagen kann. Und dieser Podcaster hier heißt heute Verbindung. Dieses Wort, das habe ich Ihnen aber auch gesagt, habe ich heute der 7. Klasse geklaut, weil es eine ganz einfache, also ich erzähle jetzt das Ganze, also Jerusalem ist ein Berg mehr oder minder, heutzutage nicht mehr so sehr, weil jetzt seit also Jebusiterstadt David circa 1000 vor Christus, doch davor erobert der die Jebusiterstadt und es benennt es dann um in Jerusalem. Dort, jetzt haben wir also 3000 Jahre und daneben ist die judäische Wüste, das heißt, da bläst es dauernd an Sand hin von der Wüste und deswegen ist das Ganze nicht mehr zu erkennen als Berg eigentlich. Das Stadttal zum Beispiel ist völlig verschwunden. Wurscht, also Sie stellen sich einen Berg vor mit so einer Bergflanke hinunter. Die Stadt selber ist immer auf dieser Bergflanke gelegen und drüber gibt es also den Bergspitz sozusagen. Und dieser Bergspitz ist der heutige Tempelberg. Und das ist ein paar Mal umgebaut worden, wurscht. Auf jeden Fall haben die eine Wahnsinnsmauer, 30 Meter hoch, rings um diese Bergspitze gezogen. Also das sind Wahnsinnssteine. Ja, das ist unglaublich. Aber wenn man solche Steine nimmt, dann hält das 3000 Jahre lang. Also du machst ein Rechteck um die Bergspitze herum und verfüllst dann das, was zwischen der Bergspitze und der Mauer ist, mit Steinen und Erdreich und allem möglichen Zeug, nehmen wir bemerkt, eine gigantische Kubatur, jenseits von Gut und Böse, ist mir völlig rätselhaft, wie die das geschafft haben, das zu verfüllen, weil das ist wirklich viel. Und haben das also sehr, sehr gut gemacht. Nehmen wir bemerkt, heutzutage ist diese Tempelmauer nur noch 10 Meter hoch, 20 Meter in die Tiefe, geht sie weiter, aber das ist also alles Flugsand und Flugerde. Und du hast jetzt noch 10 Meter in die Höhe und diese von der einen Seite 10 Meter in der Höhe ist also das, was im deutschen Sprachgebrauch immer die Klagemauer genannt wird. Und ich darf Sie bitten, dass Sie diesen Begriff nicht verwenden, weil er sowas von antijüdisch ist, dass es Ärger gar nicht geht. Im Judentum selbst wird es, du siehst, wenn du in Jerusalem bist, überall die Schilder The Great Western Wall, also auf gut Deutsch übersetzt, die große Westmauer. Und die steht eben noch 10 Meter außen und dort ist der klassische Gebetsort für Jüdinnen katholische Menschen. Du siehst auch, dort läuft dauernd irgendein Gottesdienst. Das können zum Beispiel, also die Art jüdische Konfirmation, die Bar Mitzwa, wird dort sehr gern gemacht. Das sind so Familiengruppen, die sind dort und einer betet und dann wird auch dort was gegessen und so weiter und so fort. Und das wirklich Spannende ist, wenn du hinkommst, erst einmal ist natürlich Waffenkontrolle mit diesen Piepsgeräten, da hier bist du überhaupt hinein darfst, was ja schon eine ganz furchtbare Aussage ist, weil das ist halt für das Judentum ein heiliger Ort. Und ich meine, wo sind wir in der Welt, bitte, dass es Leute gibt, die wirklich Waffen, und zwar damit sie ihn umbringen, an einen heiligen Ort bringen, aber gut, das ist halt diese Welt. Also wenn du dort drinnen bist, bist du sehr gut gesichert, weil dort bringt mit Sicherheit keiner irgendwelche Waffen eine. Und dann stehst du halt auf diesem Platz da hier vor dem großen Westmauer und dort stehen dann tolle Schilder. Es wird also immer um Ruhe und würdiges Benehmen gebeten. Man darf dort interessanterweise nicht rauchen oder offenkundig essen. Also was der Unterschied ist, weiß ich nicht genau, ist ja wurscht. Und dort steht dann was ganz was Tolles. Man muss sich da ordentlich verhalten, was ein normaler Mensch eh tut, wenn er weiß, das ist jetzt ein Ort, das ist für eine Religion heilig. Und weil die Begründung steht dort, hier ruht der Geist Gottes alle Zeit. Also man weiß jetzt nicht, ob der Geist Gottes das auch weiß. Ich sage jetzt das mal ganz ehrlich. Ist der Geist Gottes wirklich an einem Ort, wo jeder sich pausenlos umschaut, ob jetzt da irgendein wahnsinniger Terrorist daherkommt, so mit Sprengstoffgürtel und so weiter und so fort und sich selbst und ein paar andere Leute, die halt in der Nähe sind, in die Luft sprengt? Ist dort der Geist Gottes? Das muss man schon sehr fragen, okay? Dann kannst dort, ist so eine Holztreppe, die darf nur aus Holz sein und muss wieder zerlegbar sein, bla bla bla, errichtet worden, damit man hinaufgeht auf dieses ehemalige Tempelniveau. Und dann kommt man zur Al-Aqsa-Moschee, die ist da gleich oben. Ich sage es jetzt ganz ehrlich, es ist eigentlich eine christliche Kreuzfahrerkirche. Die Kreuzfahrer waren ja mal Herren von Jerusalem, haben die dort besiegt, die Moslems, und haben dort ihr Königreich von Jerusalem gegründet. Und deswegen haben sie da eine wirklich sehr schöne, sehr große Kirche hingebaut. Dann irgendwann sind sie rausgeflogen. Dann haben die Moslems diese Kreuzfahrerkirche genommen und auf Moschee umgebaut. Und das ist die Al-Aqsa-Moschee. Und das ist nach Mekka der zweitheiligste Ort des Islam. Vor dieser Al-Aqsa-Moschee sitzen, also wie ich damals dort war, eine Reihe älterer, offenkundig arabisch-palästinensischer Damen, die da miteinander trotschen. Und die haben damals, wie wir dort waren, alle gestrickt und gestickt, also klassische Beschäftigung für Damen, Handarbeiten halt gemacht. Es sei denn, da kommt einmal ein Jude hinauf, dann fangen alle an, wie die Wahnsinnigen zu schreien, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Gott ist groß, das haben sie auch bei uns geschrien, wir haben ihnen dazu gratuliert, dass sie das erfasst haben, weil Gott groß ist, waren sie ziemlich verwirrt, war ein Trupp evangelischer Pfarrer, weil Gott ist groß, okay, passt schon, haben uns dann in Ruhe lassen, aber wie der eine Jude da gekommen ist, gleich mit ein paar Soldaten als Leibwächter dazu, da ist dann wirklich zugegangen und unsere Führerin hat gleich gesagt, nein, jetzt gehen wir da weg, jetzt gehen wir da weg, jetzt gehen wir da weg und sind dann nach hinten gegangen. In der Mitte hast du diese, wenn ich mich ganz deutsch, achteckigen Felsendom, das ist auch eine Moschee, die ist über der Bergspitze errichtet, also die Bergspitze steht so ein bisschen außer aus diesem Niveau und man nimmt an, dass das der Ort ist, wo der alttestamentliche Tempel gestanden ist, weil diese Bergspitze ist auch behauen, sie hat eine Mulde drinnen und dann eine Rinne, die nach unten wegführt. Also nimmt man an, dass das der Opferplatz war und diese Rinne ist also wohl das fürs Blut der Opfertiere gedacht, dass das da im Boden versickert irgendwo und da darfst du nicht rein. Es gibt alte Fotos und Zeichnungen und so weiter und so fort, die diese Bergspitze sehr, sehr genau beschreiben. Früher mal konnte man sich dort wirklich nur am Bauch legen und unter den Holzfußboden hineinschauen und auch mit der Taschenlampe einleuchten. Da hast du dann gesehen, wie es da nach unten weitergeht. Da sieht man auch, dass ein paar Stufen hinauf sind. Also vermutet man, dass das der alte Opferplatz ist, aber heute kommt dort keiner mehr rein. Der kein Moslem ist und fotografieren darfst nicht und nichts darfst, weil das ist wieder ganz, ganz heilig für die. Und dann stehst du dort, hörst die Damen, die dafür bezahlt werden, nebenbei bemerkt, da irrsinnig schreien, sobald ein Jude hinaufkommt, was ganz, ganz wenige tun. Und heute in den Frühnachrichten habe ich gehört, dass es total zugeht, weil da gibt es so einen rechtsextremen Sicherheitsminister jetzt in Israel. Und der will jetzt überhaupt allen muslimischen Männern unter, wenn ich mich nicht täusche, 70 verbieten, dass die überhaupt da aufhören dürfen zu ihrer Al-Aqsa-Moschee, weil die jungen und deswegen auch energiegeladenen und oft radikalen jungen Männer haben sich halt ein paar Mal in der Al-Aqsa-Moschee verbarrikadiert. Man weiß gar nicht genau, wogegen sie eigentlich protestiert haben. Auf der einen Seite mit Sicherheit gegen Israel, aber wohl auch gegen ihre eigenen alten Herren. Also das ist so eine normale Geschichte, heute halt. Die Jugend revoltiert, das ist ihre Aufgabe, das sollen sie tun. Jetzt hat also der Premierminister gesagt, na, das kommt auf keinen Fall in Frage, es darf da wieder jeder auf und in der Al-Aqsa-Moschee beten. Und damit sind wir jetzt beim Ultra-Wahnsinn. Das ist nämlich allen Ernstes darum geht, wer dort beten darf. Es gibt immer wieder fanatisierte Christen, die unbedingt in die Al-Aqsa-Moschee rein wollen, um dort zu beten. Das dürfen sie aber nicht, da dürfen nur Moslems beten. Und dann gehst du wieder oben über die Holztreppen und da unten ist wirklich nett. Das ist also die jüdischen Familien, die zum Beispiel also die Bar Mitzwa mit irgendwem gefeiert haben und die sitzen dort und lachen und freuen sich irrsinnig für den Burm, 13 Jahre. Und der muss nebenbei bemerkt ordentlich lernen für seine Bar Mitzwa. Der muss nämlich mehr oder minder auswendig einen ganzen Abschnitt aus der hebräischen Bibel auf Hebräisch vorlesen und das sind alle irrsinnig erleichtert, das hat er geschafft, das ist ein Mann, alle freuen sich halt so wie bei uns bei der Konfirmation und da denkst du, na gut, das ist nur ein netter Aspekt bei dem Ganzen, aber nur mal die Frage, weiß der Geist Gottes wirklich, dass er hier immer ruht? Und diese Frage haben meine Siebtklässler heute dadurch beantwortet, dass ich sie gefragt habe, so jetzt habe ich uns erst einmal erklärt, wie es dort zugeht und wie es dort ausschaut und der Grundriss vom Tempel etc. bla bla und die Geschichte des Tempelbergs halt in kürzester Form, dann habe ich sie gefragt, naja, wo ist denn heilig? Und ihre spannende Antwort war Verbindung. Also die Verbindung zwischen Gott und Mensch ist heilig. Cool, oder? Dort ist etwas Heiliges, vielleicht auch in der Verbindung zwischen den Menschen. Und zwar natürlich in der guten, denn meine sehr gescheite sechste Klasse hat wieder erklärt, wenn Liebe ist, dann ist Gott da. Ist das schön? Also die kennen wo's die Jungen. Und jetzt musst einfach eine Sache sagen. Natürlich gibt es im Menschen eine Notwendigkeit, dass er sagt, dass an bestimmten Orten Gott ist. Gerade in psychischen Stresssituationen, in Depression, in Trauer, in Krankheit und so weiter und so fort, brauchst du das. Ich bin auch lang mit einem Halskettel, mit einem Kreuz herumgelaufen. Ich habe keine Ahnung, wo das hinkommen ist, habe ich irgendwann einmal verloren. Und das war auch sehr, sehr spannend für mich, weil ich das irgendwann nicht mehr gebraucht habe, weil mit zunehmendem Alter und ständigen theologischen und frommen Denken natürlich irgendwann einmal für mich vollkommen klar geworden ist, mein Gott ist bei mir, vor allen Dingen dann, wenn ich in Bewegung bin. Also er ist jetzt auch da, wo ich da jetzt vor dem Mikrofon sitze. Aber es ist für mich sehr, sehr spannend, sobald ich in Bewegung bin, dann spüre ich sein Mitgehen. Und das ist heilig. Wenn du weißt, dass dein Gott da ist, um die Siebte zu zitieren, wenn die Verbindung zwischen Gott und Mensch da ist, um die Sechste zu zitieren, wenn die Liebe zwischen Menschen da ist, dann ist es heilig, weil dann ist Gott da. Und ich sage Ihnen das ganz ehrlich, kultivieren Sie das einfach in sich. Kultivieren Sie dieses Gefühl, gerade wenn Sie spazieren gehen, gehen Sie doch bitte schön spazieren, schauen Sie, dass Sie irgendwo hinkommen, wo ein schöner Wald ist oder an einen See, an Bach oder irgendwas, wo es Ihnen taugt, ja, oder von mir aus auch vor irgendwelchen schönen, in einer schönen Altstadt oder so irgendwas oder dort, wo Sie sich halt wohlfühlen. Gehen Sie und spüren Sie einfach, wie Ihr Gott mit Ihnen mitgeht. Und in dem Moment wissen Sie, das ist heilig. Dann brauchen Sie keinen Ort. Und dann brauchen Sie vor allen Dingen keinen Streit, um einen Ort zu führen. Und dann brauchen Sie nicht das Widerlichste und Dümmste, was Menschen überhaupt tun können, zum Tun, nämlich bestimmen, wer wo beten darf. Wo kommen wir denn da hin, bitte? Wo kommen wir da hin? In Wien haben sie jetzt da die Seestadt gebaut. Das ist so ein Vorort, die Siedlung schlussendlich. Es gehört nur zu Wien, aber es ist ein Stück draußen und ganz neue Gebäude und selbstfahrende Busse und was weiß ich was für ein Theater. Und dort gibt's den Campus der Religionen. Dort gibt's einen Platz, der wurde gleich mitgebaut. Dort dürfen alle Religionen feiern, Gottesdienst halten und beten. Und wenn das gegeben ist, ja, dass ich immer akzeptiere, dass der andere halt in einer anderen Sprache zu dem immer gleichen Gott, der halt in jeder Sprache anders heißt, betet und dass der dort seine Verbindung zu Gott haben darf, dann ist es heilig und dann ist Friede. Ich wünsche Ihnen so sehr von ganzem Herzen, dass Sie in Frieden leben können, dass Sie Ihren Glauben leben dürfen, dass Sie spüren, wie Gott sie begleitet. Und ich bete darum, dass in unserem deutschen Sprachraum es nie mehr auftreten möge, dass Menschen gesagt wird, wo sie beten dürfen und vor allen Dingen, dass ihnen niemals gesagt wird, wo sie nicht beten dürfen. Einen gesegneten Abend uns allen.